Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast der Dirigent und alte Musikspezialist Reinhard Göbel. Herr Göbel, im Zentrum unseres Programms La Folia di Spagna steht selbstverständlich die Folia. Ihr Ursprung liegt in Portugal und sie hat zahllose Komponisten zu mitreißenden Variationswerken angeregt. Was ist an der Folia so besonders, dass sich so viele Komponisten mit dieser einfachen Melodie beschäftigt haben?
Naja, also so eine Bassreihe, muss man ja sagen, also das Wichtigste ist das Bassgerüst, Barbo, Piedim und so weiter, das gibt die Möglichkeit, oder gab den barocken Komponisten die Möglichkeit, darüber, über dieses Fixierte bereits, Figurationen zu schreiben. Also er musste sich keine Gedanken über irgendwelche Logik machen oder über irgendwelche sinnvollen Tonfolgen, sondern das war jetzt vorgegeben und das konnte man dann eben ausfüllen. Also die Folia ist im Grunde genommen ja nur eine von vielen dieser Modelle. Das berühmteste, ohne dass man das als solches erkennt, ist Canon und Gigue von Pachelbel. Also da liegt auch immer dieser eine Bass drunter. Dann gibt es das sogenannte Chaconne-Bass, dann gibt es den Ruggiero-Bass, dann gibt es den Monika-Bass. Also das waren sehr beliebte Dinge. Man hatte da, derjenige, der am meisten von diesen Sachen schrieb, war ja Heinrich Ignaz Franz Bieber mit den Rosenkranz, mit den Mysteriensonaten. Und ich vermute mal, dass das so auf die Menschen damals wie auf die von heute auch so einen gewissen psychedelischen Reiz hatte. Also dass man sich darin vertiefen kann. Ne? Und dass man dann so ein bisschen groovt und ein bisschen verrückt wird und ein bisschen abartig wird. Also das ist so diese Versenkung, also in dieses Bam-Ding-Ti-Dom-Bam-Pi-Dam. Das wird die Menschen angezogen haben.
Corelli ist ja nicht der Erste mit einer Folia-Bearbeitung, aber seine Violinsonate Opus 5 Nr. 12 ragt irgendwie heraus.
Ja. Also Corelli ragt überhaupt aus dem Gros der Komponisten raus oder aus dieser Riesenmenge. Leider also in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so sehr rezipiert, ganz irrsinnig in England. Also da war der sozusagen das Maß der Dinge. Also Corelli Concerti Grossi gab es in 20 Auflagen und die Violinsonaten auch immer wieder. Bach hat eine Kurve drum gemacht. Telemann, also Bach hat noch nicht mal ein Concerto Grosso in der typischen Corelli-Besetzung geschrieben. Bach hat vielleicht in der Frühzeit so fünfsätzige Violinsonaten geschrieben, Solosonaten, die waren bei Corelli waren sie im Grunde genommen fünfsätzig, also so symmetrisch um so ein Perpetuum mobile rumgebaut. Telemann hat dann mal irgendwann noch korellisierende Sonaten geschrieben, aber bei uns war er nicht so im Fokus. Das war mehr auf Vivaldi, möglicherweise, weil man Corelli dann doch sehr mit Rom und Katholizismus irgendwie zusammenbrachte. Aber er war, wie gesagt, an Schönheit und an Bellezza, also speziell die Concerti Grossi, dann war er wirklich unübertroffen und man hat ihn das ganze Jahrhundert über imitiert und nachgemacht. Und man hat auch im 19. Jahrhundert noch die Folia von Corelli gespielt, in einer wunderbaren Bearbeitung von Hubert Léonard, einem belgischen Geiger. Das konnte man entweder haben mit donnernder Klavierbegleitung oder aber mit Streichorchester untenrum. Also im Grunde genommen hat die Folia, ich würde mal sagen, bis 1960 überlebt und dann war sie irgendwie tot. Sie hat also im Barock, also bei den Barockisten, gar nicht diese, wie soll man sagen, also diese Sonderstellung, die sie eigentlich haben müsste, die Corellifolia, weil sie zwar begrenzt, also auf erste bis dritte Lage, aber doch ein Stück von hohen technischen Anforderungen ist, also von diesen geigerischen Grundanforderungen. Aber da macht man, also das Violinrecital ist ja außer Gebrauch gekommen, es sei denn Frau Mutter, spielen alle Beethoven-Sonaten oder so, aber so dieses frühere Violin-Recital, was dann mit der Teufelstriller-Sonate anfing oder mit einer Leclerc-Sonate und mit einer Brahms-Sonate aufhört, das gibt es nicht. Und da gehörte eigentlich auch die Folia rein. Und da war das Stück vor der Pause. Erste bis dritte Lage, aber schwer.
Geminianis Folia, das ist das erste Stück im Programm, ist ja eigentlich auch eine Bearbeitung von der Corelli-Folia. Wie hat er das gemacht?
Naja, der Geminiani war, wird unter uns gesagt, ein Shithead. Das war also ein Corelli-Schüler, den Corelli aus der ersten in die zweite Geige beförderte. Von da ging's abwärts in die Bratsche und dann raus aus dem Orchester. Das ist so ein irrlichternder Typ. Der hat aber, wissen Sie, also man muss die barocke Kompositionsweise muss man verstehen, dann zieht man auch nicht mehr den Hut davor, dass Johann Sebastian Bach also aus einem 9-stimmigen Stück aus dem dritten Brandenburgstein ein 11- oder 13-stimmiges gemacht hat. Das geht relativ einfach, also indem man die freibleibenden Akkordtöne besetzt und dann darauf achtet, also wenn die eine Stimme in Abwärtsrichtung geht, dann tut die zweite gut daran, in Gegenbewegung zu gehen. Also da gibt es so ein paar Rezepte für. Wenn man da nicht, wie wir heutzutage, nicht in der Übung drin ist, dann sieht das sehr schwer aus. Aber das ist jetzt gar nicht so furchtbar schwer. Also wenn Sie die Akkorde sehen, D-Moll und was haben wir, F-Dur am Anfang, da bleibt immer ein Ton, bleibt liegen oder ist durch den, wird weiter in den nächsten Akkord gezogen und da habe ich dann schon sozusagen eine Stütze und das andere bewegt sich darum herum. Aber bei beiden Komponisten, also bei Eibler, also bei der Folia von 1806 und auch bei dieser Geminiani-Fassung, ist sozusagen das corellische Original unangetastet. Andere, also wie Veracini beispielsweise, der hat es als Solosonate gearbeitet, hat dafür aber den Bass dann total verändert. Also der hat gesagt, das sind die Hauptnoten und so weiter. Oh, da setze ich jetzt mal ein paar Ersatzakkorde drunter und so. Und hier ist das mit Ausnahme einer Variation, die Geminiani neu dazugeschrieben hat, möglicherweise also, um da irgendwie seinen Stempel zu hinterlassen, ist das also wirklich notengetreu, die Corelli-Version, auch ohne harmonische Verfremdung.
Sie haben die Folia von Eibler bereits erwähnt. Sie ist deutlich später und deshalb auch stilistisch anders. Wie würden Sie sie beschreiben?
Ich weiß es gar nicht, wie ich es beschreiben könnte. Stilistisch anders. Es kommt halt das Barock im Klanggewand der Beethoven-Zeit daher. Also das ist jetzt für großes Orchester gesetzt. Also das war die Kaiserin Marie-Therese, die zweite, die das unbedingt hören wollte und hat das dann also in Auftrag gegeben. Und weil man eben zu der Zeit, also um 1800, keine Continuo-Sonaten mehr spielte. Man spielte nicht Violine-Solo mit einem Cembalo oder mit einem Hammerflügel. Also das war den Leuten völlig fremd. Also hat sie das für großes Orchester in Auftrag gegeben. Und das ist jetzt, würde ich sagen, das ist jetzt instrumentiert und sozusagen für ein Orchester choreografiert. Also da sind die unterschiedlichen Gruppen, die kommen dran. Aber der musikalische Bestand ist sozusagen unangetastet, eben nur augmentiert.
Eibler wird ja den meisten Menschen nicht sehr bekannt sein. Wie kann man ihn als Komponisten einstufen?
Oh, ich glaube, das ist er selbst war als Komponist so sehr minder erfolgreich. Da gab es ja in der Mozart-Beethoven-Zeit viele von, die aber so im bearbeitenden Genre tätig waren. Also die sozusagen Beethoven oder Mozarts Kammermusik bearbeitet haben und das für großes Orchester gemacht haben. Das ist so einer, ein treuer Diener seines Herrn. Ne? Der ging bei Kaisers ging der ein und aus und organisierte da so die Musik. Und das war, sicherlich war der also der Auftrag von Marie-Therese, also dieses Dingen jetzt mal zu instrumentieren, das war schon irgendwas, was er dann untertänkst vor ihrer Majestät ihr seine Füße gelegt hatte. Also ein, was haben wir noch von Eibler? Wir haben ein Klarinettenkonzert. Das ist also so ein Mozart-Adept, der eine ganz kurze Zeit sehr blühte. Also wir haben ein Klarinettenkonzert, eben auch in zwei Fassungen für Klarinette und für Bassett-Klarinette. Also genau das gleiche Problem wie bei Mozart. Es existieren also in diesem Falle auch zwei Fassungen, aber ich würde mich jetzt nicht darum reißen, eine Sinfonie von Eibler zu machen, aber er hat sich, glaube ich, auch nicht drum gerissen und keine hinterlassen.
Die dritte Folie stammt von Salieri. Sie ist noch größer, besetzt noch später. Wie kann man Salieri als Komponisten beschreiben und wie seine Folie?
Also die Folia ist das letzte Stück, überhaupt das letzte Stück von ganz wenigen Instrumentalwerken. Da gibt es irgendwie eine Sinfonia Concertante für Oboe und Cello und so weiter, müssen wir jetzt nicht aufteilen, aber es ist nur eine Handvoll. Und dieses ist also eine lebende Instrumentations- oder Instrumentierungsschule. Und das steht also schon sehr in der Romantik. Also das Thema, das Soggetto, ist nur am Anfang ist das erkenntlich und ansonsten dreht es sich um Figuralvariationen, über diese Akkordik. Da gibt es auch schon Variationen drin, die finde ich persönlich ein bisschen platt, und dann gibt es andere, die klingen irgendwie nach Zirkuskrone, also da muss ein Löwe durch einen brennenden Reifen springen und da macht das ganze Orchester Patsch! Und da kommt wieder die Harfe und so. Wir wissen zufälligerweise, wo dieses Stück gemacht worden ist, nämlich bei irgend so einem 1820er, patriotischen Konzert, in dem es da also schon um Österreich ging, und der junge Paul von Warnitzky war der Konzertmeister dabei. Also das ist ein sehr, 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 sehr schweres Stück. Das hat Qualitäten vom Bolero, aber es muss halt, es müsste häufiger gespielt werden. Also es ist eine Zirkusnummer hinten dran als Abschluss.
Vor allem die Solovioline, die erste Violine ist sehr exponiert. Ist das eine Referenz an den Solopart von Corelli?
Nein, überhaupt gar nicht. Nein, der Salieri hat sich darum gar nicht gekümmert. Also der hat nur die Anfangsvariation tam tim tim ta di tu di ta di tim und so weiter. Aber dann ist er gleich schon in romantische Figuren ausgeartet. Nein, das ist sicherlich eine Referenz für diesen jungen Geiger. Das war Paul von Wranitzky. Der Vater war ein Freund von Mozart, 1756 geboren auch, und einer der großen Geiger Wiens, der es allerdings nie bis in die Hofkapelle geschafft hatte und so weiter. Und dieser junge Geiger saß da also nun vorne dran, und den hat er so richtig gefordert. Also das möchte, ich bin ja daneben abgemalt, wenn das gespielt wird, aber es ist nicht immer freudevoll, daneben zu stehen.
Unser reines D-Moll-Programm wird von einer Sinfonie von Juan Crisóstomo, die Arriaga, ergänzt.
Ja.
Auch ein Komponist, der nicht sehr bekannt ist. Man bezeichnet ihn manchmal als spanischen Mozart, obwohl seine Musik eher schon in die Frühromantik weist und ein bisschen nach Schubert klingt. Wie würden Sie diese Musik beschreiben?
Also ich würde auch eher auf Mozart tippen, also speziell der letzte Satz. Und so weiter, da hört man die Bratschen aus der 550 unten drunter, also aus dem Anfang. Das ist eine sehr liebreizende Musik, muss ich sagen. Prinzipiell habe ich immer Probleme damit, also wenn man nach Beethoven ohne Beethoven schreibt. Ich glaube, das ist auch das Schubert-Problem, das darf man hier in Österreich nicht sagen und so weiter. Aber ich hänge das trotzdem mal an die große Glocke. Da ist jetzt keine Spur Beethoven drin, ne? Sondern das will gefallen. Aber es ist ja auch so, man kann in Spanien oder in Frankreich, der Mann ist 20 Jahre alt geworden, und die Symphonie ist sein letztes Stück, also der war 1920, als er das schrieb. Wenn man keine jahrhundertealte Tradition hat Und dann kann man nicht auf den Schalter drücken und sagen, ab heute schreiben wir Bach-Kantaten oder ab heute schreiben wir im Beethoven-Stil. Das muss schon erzogen sein. Das braucht also drei, vier Generationen Vorlauf. Und das sieht man ja, also wie die deutsche Musik sich im 17. Jahrhundert von der italienischen entfernt, also über Heinrich Schütz und so weiter eigene Dinge macht und dann plötzlich woanders rauskommt, obwohl sie auch, und dann knüpft man sich wieder bei Vivaldi ein bisschen zusammen und dann geht's wieder auseinander. Johann Sebastian Bach ist um so vielfaches intelligenter und klüger als Vivaldi, obwohl er dann teils darauf basiert. Und das ist eben das Problem jeglicher pseudo-ethnischen Musik im 18. Jahrhundert. Also tonangebend war Wien, also im 19. Jahrhundert, beziehungsweise tonangebend im mittleren 18. Jahrhundert war die galante Musik aus Mailand, Mannheim und London. So, und hier versucht jetzt jemand händeringend, das gelingt ihm sehr gut. Also er versucht Anschluss an die europäische Tradition zu bekommen, aber er muss sich erstmal seinen Mozart von der Seele schreiben. Und ich glaube, wenn er dann weitergemacht hätte, ja, das sitzt ja in einem drin, ne? Aber die Demands, also die Standards, die Beethoven gesetzt hat, die sind einfach so hoch. Da würde ich auch dran verzweifelt sein. Und hätte ich auch, oder Brahms schon, die ersten ernsthaften Symphonien danach sind im Grunde genommen bei Brahms dann. Also ich würde auch diese Sachen zwischendurch, ich bin nicht der große Connoisseur, aber mich langweilt da manchmal dran, dass da so wenig Beethoven drin ist oder so wenig Widerstand.
Aber dennoch, auch wenn man an seine drei Streichquartette denkt, klingt das nach einer sehr, sehr frühen Meisterschaft.
Ja, das kann man schon sagen. Also man fragt sich dann, wie wäre das weitergegangen? Da haben Sie durchaus recht, das muss man eben auch sagen, dass es auch Musik gibt von 20-Jährigen, die so blöd ist, dass man sie besser dann doch nicht spielt. Ja, aber das bleibt halt das Problem. Mozart hat das mit dem ersten Violinkonzert gehabt. Er musste sich mit dem ersten Violinkonzert seine Van Hall-Erfahrungen von der Seele schreiben. Erst danach konnte er, also man muss mit den Vätern oder mit den Vätern und den Opas muss man fertig werden und dann kommt man zu eigenem. Also das ist jetzt noch ein schönes, aber ein sehr, sehr angenehmes und sehr pläsantes Hörvergnügen.
Ich freue mich schon sehr auf die neuerliche Zusammenarbeit mit dem Tiroler Symphonieorchester. Es ist ein spannendes, ungewöhnliches Programm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ach, gerne.
Und bis bald.
Man sieht sich.